Set Geflüster, der Podcast, der euch erzählt, wie es in der Film-, Fernseh- und Fotobranche wirklich vonstatten geht. Mein Name ist Benjamin Schubert, von Beruf Filmtonmeister. Ich bin seit weit über 30 Jahren bei Serien-, Fernsehfilm- und Kinoproduktion tätig und es macht mir immer noch Spaß, alleine schon, weil kein Tag wie der andere ist. Und mich begeistert nach wie vor das Zusammenspiel der vielen unterschiedlichen Departments mit den unterschiedlichsten Berufen. Diese Berufe möchte ich euch in Gesprächen mit großartigen Kollegen aus der Welt des Films und der Fotografie genauer vorstellen.
Dann, Atemruhe bitte, wir drehen. Den Ton bitte ab.
Ton läuft.
Setgeflüster 7, die erste.
Klapp.
Und bitte.
In dieser Folge treffe ich Stefan Halbensleben, einen ersten Aufnahmeleiter, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Den klaren Kopf zu behalten in schwierigen Situationen ist schon mal von Vorteil. Davon und von den anderen Notwendigkeiten, die es braucht, um ein guter erster Aufnahmeleiter zu sein, wirst du uns hoffentlich erzählen. Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Hallo, Benni. Ich freue mich auch.
Wie bist du beim Film gelandet? Wie bist du in diese Branche gekommen?
Ich bin tatsächlich nicht übers Arbeitsamt, aber das Arbeitsamt hat tatsächlich den Anstoß gegeben, dass ich zum Film gekommen bin.
Ach was.
Ich habe früher Musik gemacht und habe Konzerte organisiert, unter anderem. Und wusste eigentlich, ich will was Organisatorisches machen und so diese Eventgeschichte macht mir Spaß. Und da gab es aber nie eine Ausbildung. So, und dann haben halt andere wie Eltern und Freunde Druck gemacht, ja, was willst du denn jetzt mal machen? Und ich wusste immer nicht so genau, habe halt meinen Musikkram weitergemacht. Und ja, und dann kam, habe ich gesagt, so, ich habe jetzt einen Termin beim Arbeitsamt und dann schauen wir mal weiter. Und denen habe ich halt gesagt, ja, ich organisiere gerne Events. Sowas würde ich gerne beruflich machen, aber es gibt keine Ausbildung. Und dann hieß es, ja, es gibt da eine ganz neue Ausbildung, Kaufmann für audiovisuelle Medien. Und das ist dann, ja, Filmbereich, Radiobereich, Film, Tonproduktion etc. Und dann bin ich das erste Mal auf Film aufmerksam geworden und habe mir eigentlich überlegt, ja, wie läuft das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Was muss eigentlich gemacht werden? Was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Ja.
Und das fand ich dann wahnsinnig spannend. Und dann habe ich tatsächlich davon gehört, es gibt den Aufnahmeleiter, der sich genau um solche Sachen kümmert, um die organisatorischen Sachen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Das finde ich super. Und diese kaufmännische Ausbildung, das fand ich eine tolle Idee. Und das ist was Solides. Klingt natürlich auch gut. Alle freuen sich. Eltern und so weiter sind erstmal happy. Und ja.
Gemüter beruhigt sozusagen.
Richtig, genau. Und dann war nur das Problem, tatsächlich einen Ausbildungsplatz zu finden, weil es gab natürlich nur sehr begrenzt welche. Und dann ging der klassische Weg, wie fast bei allen, über Praktika quasi in die Filmbranche zu kommen. Und das habe ich dann gemacht.
Das heißt, die Ausbildung abgeschlossen, über eine Dauer von?
Ich habe dann erstmal Praktika gemacht, tatsächlich so. 2 Jahre lang.
Ja.
Also habe dann in der Setaufnahmeleitung ein Praktikum gemacht, habe dann, weil ich weiterkommen wollte und irgendwie gemerkt habe, oh, das sind ja weite Felder, man kann ja viel machen. Habe dann beim Licht ein Praktikum gemacht, bei der Bühne, war dann mal im Büro, war dann mal auch bei einer Filmproduktion für aktuelle Bericht bzw. aktuelle Berichterstattung mit und habe also diesen ganzen Bereich mal so durchlebt, weil ich nämlich dann keinen Ausbildungsplatz bekommen habe und dann noch mal weiter Praktika gemacht habe. So sind dann am Ende knapp 2 Jahre Praktika draus geworden. Und dann habe ich einen Ausbildungsplatz bekommen und den habe ich dann gemacht und dann habe ich 3 Jahre diese Ausbildung gemacht.
Wow.
Bei einer Filmproduktion. Und ich wusste dann schon aber auch, dass ich gerne in die Aufnahmeleitung möchte und wusste halt von diesem Aufnahmeleiter-Volontariat beim NDR beziehungsweise der Arbeitsgemeinschaft Medienberufe, so heißt das jetzt, die machen oder bieten ein 2-jähriges Aufnahmeleiter-Volontariat an bei verschiedenen Fernsehsendern oder Film-Fernsehproduktionen. Und da habe ich dann auch direkt quasi mit einer kurzen Unterbrechung Auslandsaufenthalt habe ich dann dieses Volontariat begonnen und war dann beim Studio Hamburg, beim NDR und beim WDR in Köln.
Und von da aus ging es auch bei denen gleich weiter, nach Abschluss deiner Ausbildung?
Genau, also da war es dann so, dass ich das Glück hatte, am Ende meines Volontariats eigentlich beim Studio Hamburg zu sein und dann nach wie vor wusste, ich will die Filmgeschichte machen, ich hätte auch Fernsehshows machen können oder zum Sender gehen können, aber ich wusste, ich will in den szenischen Bereich.
Ja.
Und hatte dann natürlich, weil ich am Ende beim Studio Hamburg war, entsprechend schon Kontakte und wo ich überall natürlich habe fallen lassen, da will ich hin.
Ja.
Also ich will das machen, ich möchte am besten dann in die Motivaufnahmeleitung, das hat mir eigentlich am meisten gefallen, und habe dann nach meinem Volontariat eine kurze Zeit Set gemacht, habe dann 3-4 Produktionen, ein bisschen Serie Set gemacht, bin dann in die Motive gegangen und habe dann die Motivaufnahmeleitung gemacht, und ja, irgendwann kam dann die erste Aufnahmeleitung.
Ja.
Nach 3-4 Jahren Motiven kam dann die erste Aufnahmeleitung, und das mache ich seitdem.
Wieso braucht man diese ganzen Stationen, heißt Set, Büro schon in der kleineren Position, Motive, wieso braucht man die, um ein guter erster Aufnahmeleiter zu sein?
Also als erster Aufnahmeleiter bist du ja die Schnittstelle oder die Kommunikationsschnittstelle und Informationsschnittstelle für alle Abteilungen. Bei dir laufen alle Abteilungen, alle Informationen zusammen, die zum Teil weitergegeben werden müssen, über die andere informiert werden müssen, die immer auch wichtig sind für die Planung, für das, was die nächsten Tage kommt, oder für den Drehplan, für Dispositionen und so weiter. Was ist zu berücksichtigen in der Vorbereitung? Was muss eventuell schon vor dem Dreh geprobt, geübt, vorbereitet werden und so weiter? Und also bist du die Schnittstelle, wo alle Informationen zusammenlaufen. Und das kann man halt am besten oder am besten verstehen, verarbeiten, wie auch immer, wenn man möglichst viel am Set war, möglichst viel in den einzelnen Abteilungen vielleicht schon mal war, ein Praktikum gemacht hat oder auch in den Bereichen gearbeitet hat, die ja wichtig sind, um die Abläufe zu verstehen. Denn nur wenn man das alles versteht und weiß, was mit wem und wo zusammenhängt, dann kann man das, den Job des ersten Aufnahmeleiters besser umsetzen.
Das heißt, wenn zum Beispiel du weißt, ein großes Motiv steht an und der Oberbeleuchter kommt zu dir in Kombination mit dem Kameramann und spricht mit dir ab, dass ein besonderer Aufwand vonnöten ist, macht es natürlich Sinn, dass du einschätzen kannst, worüber die beiden reden, warum sie vielleicht 3 Stunden Vorbau brauchen oder den zweiten LKW oder vielleicht den vierten oder fünften Mann dazu. Das logischerweise
verstehst
du besser.
Richtig, man muss halt ein bisschen nachvollziehen können, okay, warum brauchen die das jetzt? Was ist an Manpower nötig? Was ist an Equipment nötig und so weiter? Und auch im Vorhinein schon in der Planung zu wissen, okay, wenn ich an dem und dem Motiv drehe bei der Motivbesichtigung, dann weiß ich schon, okay, ich habe dafür zu sorgen, dass irgendwie vielleicht die und die Absperrungen geschehen müssen. Ich brauche vielleicht Zusatzpersonal. Und diese ganzen Sachen einschätzen zu können, das lernst du halt am besten, learning by doing, in den ganzen Bereichen, die man halt vorher dann schon gemacht hat.
Wenn wir uns mal so einen 90-minütigen Fernsehfilm als Beispiel nehmen, wie viel Vorlauf hast du da ungefähr? Was für einen Vorlauf brauchst du, um das alles organisieren zu können?
Ja, also für einen normalen Fernsehfilm, 90 Minuten, 7:45, sowas, hat man in der Regel 4 Wochen Vorbereitung. Manchmal oder oft ist es so, dass es das Drehbuch oder eine erste Fassung, zweite Fassung schon mal vorher gibt, vor Beginn meiner eigentlichen Vorbereitung. Und dann mache ich auch schon mal einen Drehplan für eine Kalkulation, dass man schon mal einen Überblick bekommt, okay, wie groß ist der Aufwand, der Umfang, wie viele Schauspieler haben wir und so weiter. Das ist ja auch für die Kalkulation, für den Produktionsleiter wichtig, da eine Grundlage zu haben. Und das ist ein erster Drehplan. Den macht man dann vielleicht schon mal vorher, hat auch das Buch entsprechend gelesen. Und die eigentliche richtige Vorbereitung, wo dann auch die anderen Abteilungen schon mit am Start sind, das beginnt dann so in der Regel 4 Wochen vor Drehbeginn.
Was wahrscheinlich auch noch relativ knapp ist, oder? Könnte man deutlich besser ausbauen?
Mehr Zeit
wäre immer schön.
Ja, mehr Zeit kann man immer gebrauchen. Das geht uns ja allen so. Da würde sich jeder drüber freuen, aber wie es halt so ist. Aber in der Regel, wenn man fertige Bücher hat, dann funktioniert das.
Ja.
Und wenn man natürlich besondere Motive hat oder man hat einen Auslandsdreh und ist auf Reisen, dann verlängert sich natürlich die Vorbereitungszeit. Dann kann die Vorbereitungszeit auch mal 6 oder 7 Wochen sein.
Okay.
Weil man natürlich dann bezüglich Motivbesichtigung und so weiter auf Reisen ist und was natürlich auch dann mehr Zeit bedarf.
Ja. Skizziere uns doch mal deinen Arbeitsablauf. Also tatsächlich von deinem ersten, jetzt hast du gesagt, im Vorfeld fängst du schon an und liest das Buch und machst einen ersten Drehplan. Aber tatsächlich angenommen, dein erster Tag, du schlägst im Büro auf von diesen 4 Wochen bis hin zum letzten Drehtag. Kannst du das versuchen zu umreißen? Was machst du alles?
Also in der Regel ist es tatsächlich so, auch wenn man das vorher schon gemacht hat, man nimmt sich nochmal das Buch, man geht das Buch nochmal komplett durch, Szene für Szene, gibt das oder gleicht das mit dem vorhandenen Drehplan bzw. eingegebenen Informationen ab, macht Korrekturen und so weiter. Macht vielleicht auch schon mal ein Timing, guckt sich an, okay, funktionieren die Tagespensen so und schraubt im Grunde wieder am Drehplan. Und dann hat man, das ist so die erste Variante, die man dann hat, die dann auch schon mal an die Abteilungen gehen, damit sie wissen, okay, womit fangen wir denn wahrscheinlich an? Was hat auch für die anderen Abteilungen Priorität, als erstes vielleicht vorzubereiten? Welche Rollen sind am Anfang und so weiter? Daraufhin, wenn man dann diesen ersten Drehplan hat, dann hat man natürlich Motivbesichtigungen und dann kommen weitere Besetzungen rein von Rollen und dann kommen lauter Informationen rein, die immer wieder Auswirkungen auf den Drehplan haben, wo du jeden Tag eigentlich immer wieder Anpassungen machst. Dann hat der Schauspieler an dem Tag, wo er dann eigentlich dran wäre, keine Zeit. Also musst du überlegen, okay, wie baue ich den Drehplan um, dass es trotzdem funktioniert und wir den Schauspieler halten können. Und je mehr Schauspieler kommen, je mehr sogenannte Sperrer hat man und je komplizierter, je mehr muss man umbauen. Oder man hat Motive, da kann man nur am Samstag oder am Sonntag drehen und, und. Dann gibt es vielleicht auch nochmal wieder Drehbuchänderungen, die sich aus den Motivbesichtigungen ergeben haben, die auch wieder Auswirkungen haben. Denn wenn auf einmal aus einem Tagespensum man ist in einem Haus und dann sagt man, ach nee, schön wäre, wenn wir die Szene vielleicht doch nicht an dem Haus, sondern wir lassen die an dem See spielen. Und zack, funktioniert das Gefüge nicht mehr. Und dann guckst du, okay, wie kriegst du jetzt diese Szene an den See? Und was machst du an dem Tag, wo die Szene jetzt fehlt, wo wir am Haus sind? Da, zum See zu ziehen, dafür hat man keine Zeit. Das dauert dann zu lange. Also muss man aber ja den Tag trotzdem irgendwie nutzen. Weil am Ende hat man zwischen 20 und 24 Drehtagen in der Regel. In der Regel sind es 22, 23 Tage. Und dann kann man nicht sagen, ja, jetzt brauchen wir da aber länger. Oder wir wollen nochmal da und da hinfahren und dann machen wir halt einen Drehtag länger. Das ist nicht möglich. Also muss man alles irgendwie innerhalb dieser Tage schaffen. Und wenn man irgendwann merkt, und das gehört dann auch dazu, dass vielleicht auf der Regie oder auf der künstlerischen Seite, also sprich bei der Regie oder beim Kameramann, Wünsche entstehen, die den Drehplan platzen lassen oder halt zu sehr ausufern lassen, dann muss man halt reden und überlegen, wie kriegt man es hin, dass trotzdem alle zufrieden sind und wir einen guten Weg finden, das innerhalb dieser Zeit zu schaffen.
Und peu à peu kommen weitere Abteilungen dazu. Je näher es an den Drehbeginn, an den tatsächlichen ersten Drehtag ranrückt, desto mehr Abteilungen sind da, genau, mit wahrscheinlich auch ihren Ansprüchen, jede Informationen Abteilung, und Fragen.
Richtig. Jede Abteilung, und das ist wieder das, was ich sage mit der Schnittstelle, jede Abteilung hat Wünsche, Anliegen etc., die Auswirkungen auf den Plan haben, auf den täglichen Ablauf. Dann geht es auch schon um Vorbereitungen, die direkt die einzelnen Drehtage betreffen. Muss man zum Beispiel für den Ton vielleicht ein Motiv vorbereiten, was akustisch aufzubereiten ist? Oder die Lichtabteilung sagt, da brauchen wir jetzt doch länger, weil wir wollen ganz gerne noch einen speziellen Steiger haben oder irgendwas, was vielleicht länger dauert und so weiter. Und dann fängt man an, halt diese Tage zu stricken und alle Informationen aufzunehmen und am Ende immer einen vernünftigen Drehtag daraus zu stricken.
Dieser Drehtag beginnt, du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, beginnt vor allen Dingen für alle anderen Abteilungen mit einem Blatt voller Informationen, unsere Disposition, die wir von Tag zu Tag kriegen. Mhm. Erklär uns doch mal genauer, was das ist.
Ja, die Disposition beginnt im Grunde mit dem ersten Drehtag. Also jeden Tag wird eine Disposition, eine Tagesdisposition erstellt. Und auf der sind alle Informationen enthalten, die für alle Abteilungen für den Drehtag wichtig sind. Da stehen die Arbeitszeiten drauf, wann muss wer am Set sein, welche Szenen werden gedreht, welche Schauspieler sind da, wann gehen die Schauspieler in Kostüm und Maske, wann werden die Schauspieler abgeholt oder sie fahren selber. Also ein zeitlicher Ablaufplan im Grunde für den Vorlauf des Drehtages bis zum Drehbeginn, dann werden die einzelnen Szenen aufgeführt, die an dem Tag zu drehen sind, wer ist wann dran und lauter Informationen, die für den Tag wichtig sind, unter anderem auch eine Motivinformation, die hinzugefügt wird von der Motivaufnahmeleitung, damit alle wissen, okay, wo parken wir eigentlich, wo sind die Toiletten, wo sind Nebenräume, was ist wichtig an dem Motiv zu wissen, wie verhalten wir uns, sprich, wir sind in sensiblen Motiven in einer großen Villa. Da ist natürlich äußerste Vorsicht angesagt, was die Umgebung betrifft, sprich Fußböden und so weiter. Also lauter Informationen, die für den Tag wichtig sind, über das eigentliche Drehpensum hinaus, das steht alles in dieser Dispo.
Ohne die so ein Team tatsächlich aufgeschmissen ist. Also tatsächlich.
Also wenn ich zum Beispiel eine falsche Adresse rum eintrage und am nächsten Tag das Team ganz woanders hinfährt als da, ja gut, wo sie müssen, das wäre natürlich der Super-GAU.
Das ist verständlich.
Und ist auch toi 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 eigentlich noch nicht passiert, aber das genau solche Sachen. Oder was natürlich mal passieren kann, dass man vielleicht mal eine Abholzeit beim Fahrer anders einträgt, als man sie vorne bei der Masken- und Kostümdisposition hat, weil man zwischendurch nochmal was geändert hat. Und so können auch kleine Fehler entstehen. Und das ist auch durchaus, passiert auch durchaus mal, das ist ganz normal. Sollte nicht, aber passiert halt mal. Und oft hat man ja gute Leute drum sich herum, die dann auch sich um ihre Sachen kümmern und vielleicht dann auch nochmal den einen oder anderen Fehler entdecken, wenn es dann einen gibt. Und in der Regel funktioniert das immer ganz gut.
Okay. Also ich weiß, bei dir funktioniert das in der Regel sogar sehr gut.
Danke.
Es ist tatsächlich für uns eben die absolute Fibel. Und wenn dieser Guide sozusagen nicht da ist, diese Vorgabe, um genau zu wissen, wann kommt wer, wann habe ich die Zeit, den einen Kollegen zu entbehren, damit der sich kümmern kann, um den vielleicht, den Schauspieler, der da kommt, schon genau zu verkabeln. Oder zu überlegen, dass im übernächsten Bild nicht nur zwei Schauspieler dran sind, sondern eventuell sechs und wir uns entsprechend. Also lauter dieser, viele dieser Kleinigkeiten sind absolut notwendig.
Genau.
Ohne die ist man aufgeschmissen.
Und wer die Dispo abends nicht hat, der ruft spätestens irgendwann nachts bei mir an und sagt, ich habe keine Dispo, wo muss ich eigentlich nächsten Tag hin? So ungefähr.
Jetzt gibt es in den vergangenen Jahren, hat sich ja doch einiges auch aus arbeitsrechtlichen oder durch arbeitsrechtliche Vorgaben verändert. Also wie ich finde, zumeist gute Veränderungen. Wir haben aber noch ein paar vor der Brust. Wir könnten noch einige mehr vornehmen. Aber was hat das in den letzten Jahren für dich in deiner Arbeit bedeutet? Muss man andere Sachen bedenken?
Ja, also was natürlich zugenommen hat, der Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitszeiten ist ein großer Bereich, der sehr wichtig geworden ist. Das hat sich immer weiterentwickelt und das hat natürlich ganz starke Auswirkungen, dass wir eben, wie gesagt, die Arbeitszeiten halten, dass wir darauf achten, auf Gefährdung bzw. Arbeitsschutz achten, dass vernünftige Kleidung getragen wird, dass alle Arbeitsmaterialien quasi geprüft sind, elektrische Sachen geprüft sind, dass man im Grunde ja möglichst sicher arbeitet. Und dazu gehört auch, wie lange man arbeitet. In der Regel ist es ja jetzt so, dass man sagt, 12 Stunden ist das Maximum. Im Grunde sind es 10, aber bis zu maximal 12 Stunden sind möglich. Und dass all diese Sachen eingehalten werden, ist während des Drehs natürlich wichtig, in Absprache mit dem Produktionsleiter und auch dem Setaufnahmeleiter, der vor Ort ist und quasi auch die Einhaltung dieser Zeiten immer überprüft und auch Rückmeldungen gibt, wenn es jetzt am Set nicht gut läuft und wir vielleicht Zeitverzögerungen haben, was hat das eventuell für das Arbeitsende für Konsequenzen? Und insofern sind das eigentlich so die wesentlichsten Punkte, also Arbeitszeiten, Arbeitssicherheit, Einhaltung des Tarifvertrags. Das ist so das Wesentliche eigentlich, was da auf meiner Seite zu berücksichtigen ist.
Ein anderes Thema, was mittlerweile Einfluss nimmt, wenn auch noch nicht genug, ist das Thema Green Shooting. Das grüne Drehen wird immer wichtiger. Was kannst du da als erster Aufnahmeleiter dazu beitragen? Und was gleich mit angeschlossen, was glaubst du, muss noch unbedingt passieren? Wo müssen wir uns noch verbessern?
Also, wo ich natürlich ersten Einfluss habe, im Vorhinein schon, zum Beispiel das Thema Catering ist ein Thema. Also dazu gehört auch unter anderem Mülltrennung bzw. Ernährung ist auch ein Thema. Also muss es jeden Tag Fleisch geben oder kann man auch vegetarisch essen? Das ist der eine Teil Catering. Dann geht natürlich.
Da muss ich kurz einhaken, um zu erzählen, dass wir mittlerweile immer ein sogenanntes Voll-Catering am Set haben. Das heißt, die Crew am Drehort wird quasi komplett versorgt. Ein Cateringwagen ist permanent vor Ort, versorgt uns mit einem Frühstück, mit einem Mittagessen und eventuell noch einem Nachmittagssnack und Kaffee und was zu trinken zwischendurch.
Genau.
Und um die geht es, dass die einfach jetzt mit ihren Mitteln versuchen, das genau einzuhalten und zu sagen.
Also wie man sich vorstellen kann, fällt auch Müll an.
Natürlich.
Lässt sich nicht vermeiden. Insbesondere jetzt auch Corona-Zeiten ist natürlich Müll ein Riesenthema. Das ganze Testmaterial etc., da fällt jeden Tag richtig was an. Aber das ist jetzt natürlich auch eine besondere Zeit. Aber jetzt, um auf das Catering zurückzukommen, natürlich spielt da eine Rolle eine Mülltrennung und auch, was wird angeboten. Es gibt keine Plastikbecher mehr am Set, es werden halt Mehrwegbecher genutzt, beziehungsweise Tongefäße etc.
Ja.
Sowas zum Beispiel. Dann geht es natürlich weiter in der Auswahl der Technik. LED-Technik wird immer wichtiger im Bereich des Lichts. Stromverbrauch ist ein Thema. Was leider ja immer noch so ist, wir haben jeden Tag Dieselaggregate laufen. Das ist natürlich nicht grün, aber da gibt es einfach im Moment keine Alternative, außer man hat sogenannte Fest- oder Zeitanschlüsse für die Stromversorgung. Das lohnt sich aber nur, wenn man dann wirklich mehrere Tage an einem Drehort ist. Das lohnt sich nicht für einen Drehtag, wo man morgens anfängt, abends aufhört. Dafür hat man halt die mobilen Aggregate. Aber auch da ändert sich was. Es gibt mittlerweile auch solarbetriebene Fahrzeuge beziehungsweise Fahrzeuge wie Aufenthaltsmobile oder der WC-Wagen oder so, die Solarpanels auf dem Dach haben und da schon ein bisschen autark sind und nicht unbedingt die volle Stromversorgung brauchen. Aber da ist sicherlich noch eine Menge möglich, sich da zu verbessern.
Wenn du erzählst, wie du so einen Drehtag vorbereitest, diese 4 Wochen machst du ja nicht alleine, sondern ihr seid ja ein Team im Büro.
Mhm.
Aus welchen Leuten besteht das und wer sind da deine wichtigsten Ansprechpartner?
Ja, also die Bürocrew ist im Kern der Produktionsleiter, der für die Wirtschaftlichkeit und die Kosten beziehungsweise die Kosten im Auge hat und aufpasst, dass das Ganze nicht zu teuer wird. Und auch für vertragliche Sachen zuständig sind, also Schauspielerverträge, Anstellungsverträge des Teams etc. Der auch natürlich letztlich dafür verantwortlich ist, dass die Arbeitszeiten und so weiter eingehalten werden. Insofern ist man da natürlich immer im ständigen Dialog. Dann gibt es für mich im Grunde die wichtigste Position, ist die Produktionsassistentin. Wir teilen uns in der Regel ein Büro. Und alle Organisationen um den Dreh herum, was insbesondere Schauspielerreisen betrifft, Hotelunterkünfte, Anmietung von Fahrzeugen und so weiter, das passiert in ganz enger Zusammenarbeit mit der Produktionsassistenz. Und dann gibt es natürlich auch den Motivaufnahmeleiter, was ich vorhin schon angesprochen habe, der sich um quasi alle Genehmigungen an den Drehorten kümmert, der Ansprechpartner für die Motivgeber ist, der die Motivverträge und so weiter macht. Mit dem habe ich natürlich auch ein ganz enges Verhältnis quasi, weil wir uns natürlich in allen Belangen absprechen müssen. Also steht das Motiv nur bis zu bestimmten Zeiten zur Verfügung oder wer ist unser Ansprechpartner? Sind die Genehmigungen alle da? Solche Sachen.
Wo parken wir?
Wo parken wir? Ja. Was ich vorhin auch schon sagte, wo sind die Toiletten? Also auch in Ergänzung. Ja. Der Tagesdisposition ist natürlich der Motivaufnahmeleiter auch eine ganz wichtige und elementare Position, wo wir in ständigem Austausch sind.
Und am Set später dann, beziehungsweise ja auch schon in der Vorbereitung, der wichtigste Ansprechpartner ist?
Ja, die Regieassistenz.
Ja.
Die Regieassistenz fängt quasi mehr oder weniger zeitgleich mit mir an in der Vorbereitung und sie ist quasi der verlängerte Arm des Regisseurs und macht gemeinsam mit mir oder mit der ersten Aufnahmeleitung den Drehplan.
Ja.
Weil natürlich der Regieassistent der verlängerte Arm der Regie ist und alle Belange, alle Ideen mit in den Drehplan einfließen lässt. Und insofern ist das eine ganz enge Zusammenarbeit. Ich habe immer ein bisschen den Bereich der Arbeitszeiten, kriegen wir das hin, was haben wir für Vorläufe, also wie viel Zeit brauchen wir, bis wir eigentlich drehen können. Das sind alles Arbeitszeiten, die müssen dann schon berücksichtigt werden. Und insofern ist das immer in der Regel eine gute Zusammenarbeit und bis man dann gemeinsam quasi so einen Drehplan fertig hat, wo alle Belange berücksichtigt sind. Und insofern ist natürlich die Regieassistenz da mein wichtigster Ansprechpartner bzw. Partner.
Und Regie und Kamera selbst zum Beispiel?
Regie und Kamera natürlich genauso. Irgendwann müssen wir einen Drehplan vorstellen. Dann muss der Regisseur sagen, okay, finde ich gut, finde ich nicht gut, schaffen wir den Tag, schaffen wir das nicht. Der Kameramann sagt vielleicht, na, ich möchte gern doch das Bild am Nachmittag drehen, weil dann und dann ist da das Licht besser und so weiter. Das berücksichtigt man auch vorher schon im Plan. Aber auch das ist immer nochmal Thema, muss immer nochmal wieder abgestimmt werden. Und genauso auch dann während der Drehzeit ist natürlich zur Erstellung der Tagesdisposition, wenn man Umstellungen hat, vielleicht doch nochmal andere Szenen plant oder den Tag, den man ursprünglich hatte, vielleicht doch anders beginnen lassen möchte mit einer anderen Szene, weil nochmal eine Idee des Regisseurs gekommen ist oder man hat auf einmal sieht irgendwie Probleme, dass man sagt, irgendwie, ja, lass uns den Tag mal anders stricken, damit es dort dann vor Ort besser funktioniert. Und da ist dann natürlich auch immer auch der Regisseur und der Kameramann oder die Regie und die Kamera sind da wichtige Ansprechpartner. Ja. Und am Set muss natürlich auch noch gesagt werden, der Set-Aufnahmeleiter, der im Grunde ja der Vertreter der Produktion vor Ort ist, also am Drehort, und mit dem man auch genau diese Arbeitszeiten nochmal bespricht. Okay, wann müssen wir spätestens Drehschluss haben? Wie lange brauchen wir für den Abbau, für die Rückfahrt etc.? Das bespricht man dann eigentlich immer so die Tage vorher. Man bespricht immer so die Tage vorher schon mal. Und dann am Drehtag stimmt man sich auch nochmal genau ab. Insofern ist der Setaufnahmeleiter auch ein wichtiger Ansprechpartner.
Der am Ende dein verlängerter oder euer verlängerter Richtig. Arm ist am Set und durchdrückt, was ihr vorher besprochen habt, wenn
genau.
Da also wenn das wir vielleicht ein bisschen übergangen wird.
Richtig, ja.
Oder mal vergessen wird.
Genau, also es ist ja, es passiert ja ganz schnell im künstlerischen Prozess, dass man für eine Szene vielleicht 2 Stunden geplant hat und aus einmal werden aus 2 Stunden 4 Stunden.
Ja.
Und dann ist es gut, wenn man Bescheid weiß, beziehungsweise muss man Bescheid wissen, weil eventuell hat das Konsequenzen, man schafft das Tagespensum nicht. Dann muss man schauen, okay, wann kriegen wir das Pensum, was wir nicht drehen, irgendwie anders noch im Plan unter oder müssen wir das an diesem Tag drehen, weil wir haben den Schauspieler nicht mehr oder wir sind nicht mehr an diesem Motiv und so weiter. Das läuft in der Regel dann erstmal über den Setaufnahmeleiter, also die Informationen im Büro und dann überlegt man wieder gemeinsam mit dem Regieassistenten, okay, wie können wir auf die Situation reagieren, was können wir machen.
Du hast vorhin von Sperren gesprochen, die Schauspieler eventuell haben. Kommunizierst du das auch? Also Sperrer sind, kurz zu erklären, sind Drehtage, an denen Schauspieler, die für Rollen vorgesehen sind, nicht zur Verfügung stehen, weil sie eventuell in anderen Produktionen stecken oder auch mal eventuell mal selten
irgendwelche
private Geschichten haben, aber wie auch immer, von vornherein sagen, an den und den Tagen kann ich nicht, stehe ich nicht zur Verfügung.
Also es ist ja so, dass man außer den Hauptrollen, die im Grunde mehr oder weniger jeden Tag drehen, stehen natürlich die Nebenrollen, die von 22, 23 Drehtagen nur 5, 6, 7, 8 Drehtage haben, die stehen natürlich nicht uneingeschränkt jeden Tag zur Verfügung, sondern man muss vorher sich im Drehplan überlegen, okay, wann brauchen wir die? Und dann sagen die vielleicht vorher schon an den und den Tagen drehe ich aber bei der anderen Produktion. Und da bin ich aber im Ausland und so weiter. Und das muss man natürlich vorher schon berücksichtigen. Und das sind die sogenannten Sperrer, die auch immer den Drehplan natürlich entsprechend beeinflussen. Und das sind die Sperrer.
Das klärst auch du ab und klärst das dann mit den Agenturen ab oder macht ihr das im Verbund?
Genau. Nein, das ist tatsächlich so, dass wenn wir aus dem Castingbüro eine Besetzung bekommen, dann bekommen wir den Kontakt des Schauspielers beziehungsweise auch dessen Agentur. Und dann nehme ich in der Regel oder die Produktionsassistentin sofort Kontakt mit der Agentur auf, klärt auf, wie der Stand des Drehplans ist, kann man vielleicht schon Drehtage mitteilen, die voraussichtlich stattfinden werden. Und im Gegenzug bekommt man die sogenannten Sperrer, also sprich Drehtage, an denen der Schauspieler nicht zur Verfügung stehen kann, weil er halt eine andere Verpflichtung hat, sei es ein Drehtag oder eine Lesung, eine Leseprobe, was auch immer. Schauspieler machen ja noch das ein oder andere mehr, als nur quasi für diese eine Produktion zur Verfügung zu stehen.
Und sei es nur, um 18 Uhr das Set verlassen zu müssen, weil sie um 20 Uhr auf der Bühne stehen.
Selbst zum Beispiel, das gibt es natürlich auch, genau. Ja. Manchmal gibt es auch ganz verrückte Sachen, dann hat man, also das hatten wir auch schon, dass wir einen Schauspieler, der hat morgens bei uns gedreht, dann hatte der einen Drehtag in der gleichen Stadt, ist zum anderen Set, hat da gedreht und ist sogar nochmal wiedergekommen und hat bei uns wieder gedreht. Also das ist selten, aber auch das kommt vor.
Ja. Jetzt versuche ich sowas mal einzubauen in meine nächste Frage. Nehmen wir mal an, morgen ist so ein Drehtag, ja, irgendwo an einem Strand an der Nordsee. Und jetzt steht da im Drehbuch womöglich, es ist ein heißer Sommertag. Insgesamt sind 6 Rollen, also 6 Schauspieler da und die sollen nach Buch diesen Strandtag genießen. 4 sitzen zusammen und quatschen und im Hintergrund spielt ein Pärchen erstmal irgendwie Volleyball oder Boccia oder weiß ich was, um dann baden zu gehen und jetzt passiert ein Unfall. Also erstmal schon mal eine Riesenszene, würde ich sagen.
Ein
Unfall am Strand, am Wasser, sagen wir mal. Ja? Mhm. So, Jetzt weißt du, dieser Drehtag steht morgen an und das Wetteramt sagt aber für diesen Tag 15 Grad, Dauerregen und bis zu 7 Windstärken an. Mhm. Und am übernächsten Tag müssen aber 3 von diesen 6 Schauspielern den Drehort verlassen, weil sie woanders arbeiten. Wie löst man das?
Also wenn mir das am Tag vorher auffällt, dann hätte ich ein Problem. Das sollte in der Regel schon berücksichtigt werden, wenn man den Drehplan gestaltet. Man weiß natürlich, es gibt immer Drehtage, die besondere Voraussetzungen bedürfen. Eben wenn man zum Beispiel jetzt diese Szene nimmt, wir sind am Strand, haben 6 Schauspieler, das ist schon mal eine Menge, dann ist man am Strand, man ist an der See, das Wetter kann ganz toll sein, es kann aber auch total stürmisch werden tatsächlich und auf einmal ist dieser Dreh nicht möglich. Und das muss ich mir natürlich schon vorher überlegen, dass man sagt, okay, wir haben da diesen Drehtag, was machen wir, wenn wir dann tatsächlich schlechtes Wetter haben? Also gucke ich, haben wir die Schauspieler am nächsten Tag auch noch? Haben wir die Möglichkeit, den Drehtag vorzuziehen? Also sprich, kurzfristig im Drehplan in den Tagen zuvor darauf zu reagieren, um dem Wetter auszuweichen. Und das versucht man halt im Vorhinein, schon vor Drehbeginn in der Planung zu berücksichtigen, dass man immer im Grunde ein Backup hat. Jetzt gibt es aber tatsächlich Situationen, der Produzent möchte unbedingt diesen einen Schauspieler besetzen, weil für die Rolle geeignet, ist auch total verständlich. Der hat aber eigentlich gar keine Zeit und der kann nur an dem Tag oder der steht nur an den und den Tagen zur Verfügung und dann bekommt man auch einen Plan hin. Aber man weiß, okay, von diesen 6 Drehtagen sind 2 Drehtage, die sind Wind, Wetter, abhängig, was auch immer. Man ist in den Bergen, wer weiß, ob man Föhn hat, ob man im Nebel steht, was auch immer. Und man weiß im Grunde vorher, okay, es kann passieren, das. Dann bleibt im Grunde für mich nur die einzige Situation zu sagen, dem Produzenten klarzumachen, wenn du den willst, dann können wir das machen, aber wenn das an dem Tag in die Hose geht, dann haben wir einen zusätzlichen Drehtag oder einen Nachdrehtag. Oder wir reagieren vorher drauf, wenn das passieren sollte, was können wir im Buch nachträglich ändern? Können wir noch Dialoge für die nachfolgenden Drehtage irgendwas, können wir irgendwas ändern, um das Problem rauszukriegen? Und da kann man natürlich auch nochmal vielleicht ans Buch gehen und man kann sich vorher überlegen, okay, wie können wir darauf reagieren? Also wie gesagt, insofern ist es immer, die Vorbereitung ist das Allerwichtigste. Wenn die Vorbereitung gut läuft, man auch Sachen schon im Blick hat, die eventuell passieren können, dann kann man eigentlich gut in den Dreh gehen und weiß, okay, im Notfall machen wir das und das. Und das hat manchmal auch setzt dann voraus, dass auch insbesondere auch Agenturen oder Schauspieler mitmachen, dass man sagt, an dem Tag gehen wir auf See, können wir die Tage davor und die Tage danach vielleicht freihalten, dass sie nicht anderweitig verpflichtet sind, sodass wir dann die Möglichkeit haben, in der Vorwoche oder ein paar Tage vorher darauf zu reagieren und sagen, okay, wir schieben den Tag, wir stellen das um. Und dann kriegen wir es hin. So, und in der Regel, bisher hat es immer irgendwie funktioniert.
Ja. Es gibt immer dieses berühmte Cover-Set, was ja, dann genau heißt, dass für den Fall der Fälle, dass ein bestimmter Drehort, ein Richtig. Set nicht funktioniert, man eine Alternative hat, die dann vielleicht wetterunabhängig ist. Genau. Ist das gang und gäbe oder ist das schon das Übelste, womit man rechnen müsste?
Das Übelste ist, man kann tatsächlich nicht drehen.
Ja.
Das passiert ja auch. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, bei der Nordsee und man ist am See und hat am nächsten Tag und die Wettervorhersage ist wunderbar und auf einmal ist sie halt am nächsten Morgen doch nicht so wunderbar und man steht dann da und sagt, jetzt ist es gar nicht so wie vorhergesagt, was machen wir? So, und dann steht man natürlich schon vor der Situation, okay, was kriegen wir gedreht? Können wir kurzfristig noch irgendwas ändern? Das kommt auch vor. Und da sind aber dann alle gefragt. Also ich stehe ja nie alleine da. Also die Regieassistenz ist immer natürlich der erste Ansprechpartner. Wir überlegen natürlich dann sofort, okay, was können wir machen? Aber dann spielen auch dann natürlich der Regisseur eine Rolle, der sagt, okay, was können wir im Buch jetzt ändern? Können wir die Szene, die eigentlich viel größer war, jetzt kleiner halten? Müssen wir das ganze Tuwabu erzählen oder können wir das alles in einem kleineren Rahmen vielleicht doch realisieren an dem Tag? Und bis hin zum Producer, der sagt, okay, komm, wir schmeißen die Szene raus und dafür etablieren wir an einem anderen Ort eine neue Szene und lassen das dann dort spielen. Dann bin ich wieder gefragt, okay, wann können wir das machen, wo können wir das realisieren, sind da die Schauspieler zur Verfügung, haben wir alles dann da, was wir da für die Szene brauchen, und da muss man kurzfristig umplanen.
So. Das heißt, dieser genannte Drehplan, der ja tatsächlich quasi die Arbeitsgrundlage ist für alle Beschäftigten, muss eigentlich bis zum letzten Drehtag trotz alledem flexibel bleiben. Und allerschlimmstenfalls muss man sogar da nochmal reagieren und sagen, so, Szene so und so haben wir nicht geschafft, Bild so und so haben wir nicht geschafft, wir müssen das doch noch einbauen, umschreiben.
Richtig, genau. Also der Drehplan ist eigentlich ein lebendiges Werk, was sich vom ersten Vorbereitungstag im Idealfall nur bis Drehbeginn ändert, aber auch immer sich während des Drehs noch ändern kann.
Hast du das mal erlebt, dass ein Drehplan vom ersten Tag an stehen
wird? Ja, doch, tatsächlich.
Ach was.
Also ein Kollege, ein Produktionsleiter hat mal gesagt, also wenn du den Drehplan machst, dann wird er so gedreht, wie der da steht. Und das war wirklich so, dass wir irgendwie, keine Ahnung, wir hatten ein paar Produktionen gemacht und die liefen alle wie Butter und das lief wirklich tipptopp. So. Und da hatte man dann aber in der Tat auch Drehorte oder die Gegebenheiten, wo es unwahrscheinlich war, wenn nicht vielleicht ein Schauspieler krank wird oder sowas, also ganz vorhergesehene Sachen passieren, da war man relativ sicher, dass das eigentlich alles so umsetzbar ist. Und dann hat es auch tatsächlich mal funktioniert. Aber es gibt auch andere Situationen, wo man jeden Tag aufs Wetter reagiert und auf einmal von der Hand in den Mund lebt und jeden Tag neu, wenn man... Also ich habe auch solche Filme gemacht oder wenn man zum Beispiel, man dreht in den Bergen, wo man weiß, das Wetter kann jederzeit umschwenken, kann es anders kommen, als man denkt und dann hat man irgendwie den ganzen Klumpatsch nach anderthalb Stunden endlich auf dem Berg und auf einmal steht man im Nebel und es passiert gar nichts. Und auch das kann passieren und da ist immer wichtig, eine gute Teamarbeit zu haben, wo alle irgendwie an einem Strang ziehen und man sagt, okay, wie kriegen wir die Situation gerettet? Und das ist immer ein Miteinander. Und es ist immer ein Zusammenspiel aus Regie, Regieassistenz, Produktionsleitung, Kamera und alle, die dann natürlich auch, auf die das auch wieder Auswirkungen hat. Dann sagt man, okay, wir schaffen heute den Berg nicht, wir lassen alles oben, wir machen morgen weiter. Dann muss der Motivaufnahmeleiter für den nächsten Tag alles besorgen, dass wir auch alle Ressourcen am nächsten Tag, alle Genehmigungen, alle Fahrzeuge, dass sie auch am nächsten Tag dann noch stehen können. Und das, was wir eigentlich am nächsten Tag vorhatten, das drehen wir dann und dann können wir das da überhaupt drehen. Also das hat dann immer einen Rattenschwanz und da sind alle dran beteiligt, in irgendeiner Art und Weise, das dann irgendwie wieder zu organisieren und umzustellen. Aber wie gesagt, toi, toi, toi. Es hat immer noch irgendwie
funktioniert. Irgendwie ging es bis jetzt immer gut.
Ja, genau. Ja.
Jetzt hast du erzählt von deinem Werdegang, von deiner Ausbildung. Ich finde erstaunlich, dass du fast über 2 Jahre lang Praktika gemacht hast, um dann die eigentliche Ausbildung zu machen. Das ist am Ende nicht so schlecht, heutzutage gar nicht mehr möglich. Was würdest du jungen Leuten oder auch Quereinsteigern raten? Wie checkt man am besten aus, ob diese Branche etwas für einen ist? Und wie kommt man in diesen Umstand, der ja wirklich hilft, von allem etwas zu verstehen?
Ja.
Zumindest es beurteilen zu können.
Also in der damaligen Situation muss man nochmal dazu sagen, das war sehr speziell, weil eigentlich die Branche, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, vielen wird das was sagen, die Kirchkrise, Medienkrise, es wurde viel weniger gedreht, es gab viel weniger Eigenproduktion der Sender. Es war eine Zeit, wo der Markt relativ dünn war. Und dann ist es natürlich schwer, sich zu behaupten und irgendwie durchzusetzen und irgendwie voranzukommen. Das ist in der momentanen Situation ganz anders. Also jeder, der gerade laufen kann, ist erstmal ein Kandidat, der bei uns vielleicht anfangen könnte. So. Und,
gern gesehen.
Gern gesehen. Also wir freuen uns über jeden und jede, die Lust haben, einfach mal reinzuschnuppern. Und der beste Weg ist tatsächlich, ein Praktikum am Set zu machen, vielleicht im Bereich der Aufnahmeleitung, beim Set-Aufnahmeleiter mitzulaufen, weil man auch dort halt mit allen Abteilungen zu tun hat. Man hat mit handwerklichen Gewerken, Licht, Bühne zu tun, man hat mit den künstlerischen Gewerken zu tun, was macht der Regisseur, was macht der Regieassistent, was macht die Garderobiere, was macht der Drehbühnenmann, der Beleuchter und so weiter. Man lernt eigentlich alle Berufe kennen, hat mit allen Abteilungen zu tun, weil man immer auch wieder der verlängerte Arm des Setaufnahmeleiters ist, der organisieren muss und Informationen verteilen muss etc. Und man bekommt eigentlich tatsächlich dort den besten Überblick, was bietet eigentlich die Filmbranche an Arbeitsfeldern. Und wir haben ja, wie ich eben schon gesagt habe, alles dabei. Im künstlerischen Bereich, organisatorisch, kaufmännisch, handwerklich, es ist eigentlich alles da. Ja. So, man muss dann nur überlegen, okay, wo ist mein Feld, was gefällt mir am besten. Und dafür ist grundsätzlich erstmal ein Praktikum am Set der beste Weg. Und in der Regel lernt man Leute kennen und wenn man sich gut anstellt, ist es keine Frage, was man quasi nach der Produktion macht. In der Regel geht es dann sofort weiter und man kommt irgendwo weiter, wenn man sich irgendwie vernünftig angestellt hat und Engagement zeigt. Das ist immer wichtig. Und das wird sehr schnell anerkannt und zu schätzen gewusst im ganzen Team. Und man lernt eine Menge Leute kennen und dann kommt man auch weiter. Und es gab keine Zeit, die besser war als Einstieg, um schnell voranzukommen und weiterzukommen als im Moment.
Das heißt, sich einen Überblick zu verschaffen, geht am besten über ein Praktikum am Set, um dann zu gucken und dann vielleicht auch sogar zu sehen, dass wirklich tatsächlich, genau wie du sagst, eigentlich für jeden was dabei ist.
Ne? Richtig,
also
genau.
Es quasi nichts gibt, was man beim Film nicht braucht. Das ist
ja, stimmt, man braucht alles. Bis hin zum Koch, den habe ich vergessen. Also auch selbst das Catering.
Natürlich.
Selbst auch fremde Dienstleister, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Also vielleicht will ich doch in die Stunt-Richtung. Vielleicht will ich doch in die Special-Effect-Richtung. Vielleicht will ich doch irgendwie als Rigger was machen, was auch immer. Also es gibt ja noch durchaus viele Gewerke, die gar nicht täglich am Set sind, sondern die immer noch mal wieder dazukommen. Bis hin zu Berufsfeldern, die eigentlich mit Filmen gar nichts zu tun haben, wie Komparsen, da kommen dann Polizisten, da kommen spezielle Fahrzeuge. Auch die Fahrzeuge, die dann ans Set kommen, sind spezielle Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, um die Käfer von 1960 ans Filmset zu bringen und so weiter. Also man hat auch selbst über das Team am Set hinaus noch eine ganze Menge drumherum, was einem zumindest Anreize gibt, irgendwie auch vielleicht in die Richtung nochmal zu gucken. Also eigentlich besser geht es
nicht. Kommt zum Film.
Eigentlich besser geht es gar nicht. Kommt zum Film, ich kann alles machen.
Kannst du vom ersten Drehtag immer noch gut schlafen? Oder kannst du gut einschlafen?
Ja, also im Laufe der Jahre schon. Also bei mir ist es so, das ist aber eine persönliche Sache, ich kann in der Regel immer gut einschlafen. Das Problem ist, wenn man irgendwann aufwacht. Ja. Und wenn man nachts aufwacht um 3, ist es doof, weil dann fängt bei mir der Kopf an zu arbeiten und dann ist man eigentlich wach. Und man hat natürlich eine Menge im Kopf, keine Frage, eine Menge Sachen, über die man auch immer noch wieder nachdenkt. Und auch Drehtage, die einem im Magen liegen, weil man nicht weiß, funktioniert das alles, spielt das alles mit, sind alle Leute informiert, wissen alle Bescheid. Und dann schläft man schon, in meinem Fall zwar gut ein, aber wenn man aufwacht, dann geht der Kopf ist los vorbei. Und dann ist man, dann ist vorbei. Aber in der Regel, wenn man gut vorbereitet ist und auch ein gutes Team hat und weiß irgendwie, mit wem man arbeitet und sich auf die Leute verlassen kann und wie gesagt, selbst gut vorbereitet ist, sich über alles im Vorhinein in der Vorbereitung im Kopf gemacht hat, dann kann man auch vom ersten Drehtag gut einschlafen.
Gab es denn trotzdem mal diesen einen Katastrophendrehtag? Hast du den mal erlebt oder fällt dir was ein?
Das war ein Ding. Es gibt ganz viel, also es gibt tatsächlich ganz viele
Sachen. Ganz viele Katastrophendrehtage.
Ganz viele Katastrophendrehtage. Aber man muss auch sagen, man hat immer irgendwie einen Weg gefunden und das ist ja eigentlich das Tolle, wenn man dann am Ende irgendwie da steht und sagt, ey, hat geklappt, haben wir alles hingekriegt.
Kurve noch gekriegt.
Kurve gekriegt, irgendwie der Drehtag ist doch im Sack oder wir kriegen es dann und dann nochmal hin und alles ist gut. Also um ein Beispiel zu nennen, ich erinnere mich, also ich sprach vorhin den Berg an, genau das, diese Situation haben wir erlebt. Man dreht auf einem Berg, auf einem Gletscher, das war so ein Skifilm, und dann hat man das ganze Gelumpe da hoch, hat 2 Stunden gebraucht, bis man eigentlich alles auf dem Berg hat und auf einmal kommt die Nebelwand. So. Und keiner sagt einem, ja, das ist aber in einer halben Stunde wieder weg und dann steht man da und dann sitzt das Team rum und man wartet, bis der Nebel weggeht. Weil runter und woanders hinfahren macht keinen Sinn. Dann ist der Drehtag auch rum. Also wartet man und guckt, was man gedreht kriegt. Und überlegt schon, was man eigentlich alternativ vielleicht machen könnte. Oder was man jetzt nicht gedreht kriegt, wie kriegt man es hin? Also das zum Beispiel war tatsächlich unter anderem eine Situation. Oder eine ganz andere Geschichte, um mal wieder an die Nordsee zu gehen oder ans Wasser zu gehen. Das wird man auch nicht vergessen, wir haben auf Sylt gedreht, in einem Hafen in List. Dort liegt das Schiff, ein Schiff des Alfred-Wegener-Instituts.
Ja.
Und die fahren jeden Tag raus, um Untersuchungen auf dem Wasser zu machen. Und wir hatten an dem Tag einen Drehtag geplant mit einem kleinen Motorboot, mit so einer kleinen Motorjacht. Und die wurde am Vortag in den Hafen gebracht. Die kam aus einem anderen Gewässer, hätte ich beinahe gesagt, aus einem anderen Hafen. Und die wurde nun am Abend vorher an den Steg gelegt. Und das war ein genauer Platz, der war ausgesucht. Und das war an der äußeren Kante dieses Steges. So, am nächsten Morgen, ich war mit einem Kollegen, wir waren die beiden Ersten, die da waren, war eigentlich ein wunderschöner Morgen. Alfred-Wegener-Institut, deren Schiff startet den Motor, will also rausfahren. Und nach einem Wendemanöver gibt das Schiff auf einmal Vollgas und rast volle Kanne gegen eine Spundwand.
Oh nee.
Der Motor lief weiter und dann drehte sich das Schiff quasi mit dem Heck gegen unser Spielboot und hob unser Spielboot durch diese Kräfte, das ist ja immens, hob unser Boot aus dem Wasser. Das hat sich also quasi zwischen dem Schiff des Instituts und der Steganlage verkeilt und das Schiff wurde quasi aus dem Wasser gehoben. Und in dem Moment rattert natürlich alles sofort los, wir können das heute nicht drehen, weil wir haben ein kaputtes Boot. Wir haben dann tatsächlich mit diesem Boot gedreht, nachdem der Eigner sich das angeschaut hat und gesagt hat, okay, also wir können hier kurz vorm Hafen, können wir irgendwie hoch und runter fahren, aber mehr geht nicht. So, und dann sind wieder alle gefragt. Der Regisseur ist gefragt, okay, ich kann jetzt meine Szene eigentlich nicht so umsetzen, wie ich das wollte. Ich wollte freies Wasser haben, ich wollte erzählen, dass wir weit weg vom Land sind und so weiter. Und dann kann man nicht kurzfristig sagen, okay, wir fahren jetzt da und da und drehen was anderes, oder es ging zumindest an dem Tag nicht. Entweder drehen wir jetzt mit diesem kaputten Boot irgendwie oder wir drehen halt nicht. Und toi, 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 wir haben das, was wichtig war für die Szene an dem Tag, tatsächlich gedreht, ohne uns weiter von 20 Metern von der Spundwand zu entfernen. Okay. Und haben zusätzlich noch ein zweites Rettungsboot dazu geholt. Das haben wir dann auch. Das sind auch Sachen, die man dann kurzfristig noch organisiert. Aber da geht der Morgen halt mit einem, geht wunderschön los, dann kommt der Riesenschock und man kriegt es irgendwie hin.
Ja.
Also das sind so Sachen, die hat man nicht bei jedem Film, dann wird man, das wird man glaube ich auch nicht durchhalten, wenn man, da überlegt man sich dann vielleicht schon was anderes zu machen, aber das ist, sind wirklich die Ausnahmesituationen. Aber auch solche Sachen gibt es und es ist ja auch ganz schön, mal jetzt drüber zu erzählen.
Damals.
Ja, damals, genau.
Wie sieht es mit den Schauspielern aus? Da gibt es doch bestimmt die ein oder andere Geschichte,
ja,
wo dir einfällt.
Immer, dass, Geschichten gibt es immer.
Dass es eigentlich überhaupt nicht ging oder dass es eine Katastrophe war oder dass es besonders gut war.
Ja, also es gibt ganz viel Positives. Es gibt, wie das halt so ist, wir arbeiten mit Menschen und jeder Jeck ist anders und jeder ist anders Jeck. Und da gibt es solche und solche. Und ich erinnere mich aber auch insbesondere an positive Sachen, wenn man irgendwie wirklich mit dem Team in Wind und Wetter steht und wirklich irgendwie versucht, diesen Tag rumzukriegen. Und auf einmal packen Schauspieler mit an und helfen dem Praktikanten, den Settisch mitzutragen. Und sind irgendwie nicht nur in Anführungsstrichen Schauspieler, sondern sind genauso ein Teil des Teams und wissen irgendwie, jede Hand ist gebraucht. Und egal, auch wenn es nicht meine Abteilung ist, ich packe überall mit an. Und da gibt es viele Schauspielerkollegen, die auch genauso ticken und irgendwie da mitmachen. Und da gibt es diverse Tage, von denen ich da erzählen könnte, das würde aber den Rahmen jetzt sprengen. Die ich total positiv in Erinnerung habe, wo ich mich wirklich auch darüber freue, dass das so läuft. Und es gibt natürlich auch Kollegen, wie es ist halt überall es sind halt Menschen und es gibt halt auch Menschen, die sagen, ja, das geht mich alles nichts an, ich bin hier, um das und das zu tun und das ist meine Aufgabe und der Rest ist mir egal. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann ist das nicht mein Problem. So. Und wenn die Kollegen das dann auch raushängen lassen, dann macht das natürlich weniger Spaß.
Ja.
Dann arbeitet man auf einmal nicht im Team, sondern man hat den Eindruck, man arbeitet gegeneinander. Und das ist natürlich unschön. Und auch sowas gibt es, aber das gibt es nicht nur bei Schauspielern, das gibt es überall, ja, wie auch in jeder anderen Branche. Aber toll ist es halt, wie gesagt, wenn man solche Erlebnisse hat, wo man irgendwie merkt, Mensch, super, irgendwie alle ziehen an einem Strang und machen mit.
Wenn das Teamgefühl nicht nur bedeutet, auf der einen Seite ist der technische Stab und die Organisation und auf der anderen Seite die Schauspieler, sondern wenn das zusammenwächst und
genau,
man gemeinsam dieses Team stellt,
genau,
das
so
macht
ist
ja den großen Spaß aus.
Genau so ist es. Ja. Das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum man, glaube ich, in dieser Branche arbeitet. Weil in der Regel ist man ein Team und man funktioniert als Team und das macht einfach Spaß. Aber wenn man Lust auf Menschen hat und auf Zusammenarbeit, auf Teamarbeit, dann ist man da genau richtig aufgehoben.
Ja. Jetzt gibt es ja immer bei mir, Stefan, diese eine besondere Frage. Was hättest du immer schon mal gefragt werden wollen? Gibt es etwas, was dir auf der Leber liegt und du sagst, ich muss unbedingt mal loswerden oder ich wünsche mir oder ich hätte gern?
Also ich könnte natürlich ganz viel vom Leder ziehen und lästern und meckern und lustige Geschichten erzählen und weniger lustige Geschichten erzählen, über die man jetzt aber auch wieder lachen kann. Das ist es eigentlich nicht. Also was ich mir wünschen würde, eigentlich so für die Zukunft, dass man einfach noch mehr in die Ausbildung von Nachwuchs geht. Weil das ist tatsächlich ein Problem, was wir ja nicht nur beim Film haben, das haben wir in allen wirtschaftlichen oder in allen Arbeitsbereichen, der Nachwuchs fehlt. Und die Branche könnte durchaus noch mehr dafür tun, Ausbildungen zu entwickeln bzw. Menschen zu fördern und voranzubringen. Denn eigentlich hat man erst vor wenigen Jahren angefangen, die Branche mehr zu professionalisieren. Also genau das, was ich vorhin sagte mit meiner Ausbildung, die wurde damals aus der Taufe gehoben. Diesen Kaufmann für audiovisuelle Medien, mit dem ich damals gestartet bin, die wurde damals quasi neu auf den Weg gebracht. Und es gibt sicherlich mittlerweile viele Möglichkeiten der Aus- bzw. Weiterbildung, aber das könnte man sicherlich auch von Unternehmensseite oder würde ich mir wünschen, dass das noch stärker gefördert wird. Dass man eben nicht nur vielleicht einen kaufmännischen Auszubildenden hat, sondern dass man auch durchaus im Bereich der Ausstattung als Requisiteur und was auch immer im Bereich der Garderobe, dass man einfach da vielleicht doch noch ein bisschen Ticken mehr tut, um junge Leute zu unterstützen und da Fuß zu fassen.
Leute zu begeistern, die vielleicht gar nicht wissen, dass die Branche etwas für sie ist.
Auch das, genau. Ja,
das
genau.
Finde ich, um ihnen dann auch eine Perspektive zu bieten.
Ja.
Sehr gut. Stefan, vielen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch. Viel erfahren, wieder mal. Du
sehr
bist
gern.
Wirklich einer der Größten deiner Zunft.
Oh, Vorsicht, nicht den Druck
erhöhen. Ich habe das jedes Mal sehr genossen und bedanke mich ganz außerordentlich bei dir.
Ja, sehr gerne und es hat Spaß gemacht und habe mich gefreut, dass du mich gefragt hast. Vielen Dank.